Willkommen zur Predigt am heutigen vierten Advent. Vier Kerzen sind an und wenn das fünfte Kerzlein brennt, nein, ich mache jetzt keinen blöden Witz. Wir haben gerade einen längeren Text gehört und ich möchte als Grundlage der Predigt zwei oder drei Verse, die danach kommen, nehmen. Das Thema der Predigt ist: Ist Maria katholisch oder welche Bedeutung hat sie für uns? Haltet das mal im Ohr. Das sind zwei Fragen, die ich versuche, im Laufe der Predigt zu beantworten. Zwei Textstellen. Die erste Textstelle, Lukas 1, Vers 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Nationen, alle Generationen, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und dann Verse vorher. Lukas 1, die Verse 41 bis 45. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was von dir gesagt ist, von dem Herrn. Ist Maria katholisch oder welche Bedeutung hat sie für uns? Meine Frau ist in einem Beerdigungsinstitut tätig. Sie begleitet die Hinterbliebenen durch Regelung der organisatorischen Details über die Trauergestaltung hin bis zur Bestattung des oder der Verstorbenen. Und je nach Konfession wird die Bestattung dann evangelisch oder mit einem katholischen Touch versehen. Oft wird auch ein freier Trauerredner oder eine freie Trauerrednerin gewünscht und dann auch eingeladen. Bei katholischen Beerdigungen wird meist folgendes Gebet gesprochen: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und das wird beschlossen mit einem Amen. Mit diesem Gebet zu Maria haben wir Evangelischen so unsere Schwierigkeiten. Das geht uns an mancher Stelle viel zu weit. Ist Maria also katholisch? Bei der ganzen Marienverehrung auf der katholischen Seite könnte man auf die Idee kommen. Aber dabei überlesen wir schnell einige Sätze, die ich uns gerade vorgelesen habe. Den Lobpreis der Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer. Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Das steht ja nun mal in der Bibel. Und dann der Lobpreis der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Generationen. Alle Generationen. Ich sage mal jetzt ein bisschen ironisch, ausgenommen die Evangelischen. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Ich frage, ist das dieser Lobpreis, dieser Dank für Maria, die sich Gott ausgeliefert hat, auch gegenwärtig bei uns in einer evangelischen, in einer freien, in einer Gemeinde, die sich auf die Bibel beruft? Ich denke, wir Evangelischen, auch wir Freikirchlichen, sind da wohl dogmatisch ein bisschen verklemmt. Dann lassen wir lieber alles weg, bevor wir da so eine Gratwanderung machen und wir dann in den Verdacht kommen, wow, die sind ja auf der ökumenischen Schiene, da ist ja nicht mehr viel und die machen mit der katholischen Kirche gemeinsam. Nein, das tun wir nicht. Ich denke, wir sollten immer wieder lesen, was da steht in der Bibel. Man will natürlich nichts mit der Marienverehrung zu tun haben und auch gar nicht in den Verdacht kommen. Und nein, Maria ist nicht katholisch, auch nicht evangelisch, auch nicht freikirchlich. Sie ist einfach gläubig an den lebendigen Gott. Eine junge Frau im Teenageralter. Ausleger sind sich fast einig der Meinung zwischen 14 und 17 Jahre. Nehmen wir mal die Mitte, sagen wir mal 15. Das führt euch mal zu Herzen, was da Gott mit diesem Teenager-Mädchen macht, dass er Großes mit einer ganz jungen Frau getan hat. Ja, klar, und dann ist das die Problematik mit der Jungfrauengeburt. Das ist meistens die zweite und dritte Frage von Menschen, die Gott fernstehen. Was ist denn das für ein Quatsch, die Jungfrauengeburt? Die einen sagen, das ist nicht möglich und deshalb war es auch nicht so. Also Kraft meiner Intelligenz und das, was wir in dieser Welt in Mathematik und Physik und Chemie und alles beobachten, nach den naturgesetzlichen Maßnahmen, ist das einfach Quatsch. Es ist erbaulich und es ist eine Legende und es baut den Glauben auf, aber naturwissenschaftlich, ach komm, behalt die Jungfrauengeburt für dich. Das ist nicht möglich und deshalb war es auch nicht so. Schluss, aus, Punkt. Die anderen behaupten, doch, das war genauso. Und da sind dann noch die Feministinnen. Für die ist Maria eine echte Supermutter. Super Frau, super Christin, super gläubig. Endlich mal eine Frau in der biblischen Männerdominanz. Endlich Weiblichkeit im Glauben bei so viel männlicher Präsenz. Schließlich war ja Jesus ein Mann und Gott wird Vater genannt, oder? Viele Dinge zum Nachdenken. Aber ich denke, dass man am Wesentlichen vorbei spricht und diskutiert. Und was ist denn bei der Jungfrauengeburt und bei den Wundern das Wesentliche? Ist es nicht die Frage und die Diskussion und die Beweise, die man hat oder nicht hat, ob eine Jungfrauengeburt möglich ist oder nicht, sondern vielmehr traue ich Gott das zu, dass er das kann, oder muss ich da meine Naturwissenschaft zu Hilfe nehmen? Sag nicht, dass die Naturwissenschaft nicht Hinweise auf die Existenz Gottes gibt. Aber das ist nicht hier die Frage. Wenn Gott Gott ist, wäre eine Jungfrauengeburt dann für ihn ein Problem? Selbst die Christusfernen, die Atheisten sagen, ja okay, wenn Gott Gott ist, dann kann er alles. Aber, also das gestehen sie ihm schon zu. Wenn ihr glaubt, dass es einen Gott gibt, dann muss er ja alles können, dann wäre er ja nicht Gott. Genau das ist der Punkt. Wenn Gott Gott ist, wäre dann eine Schwangerschaft für ihn ein Problem? Eine junge Frau, die noch keine sexuelle Verbindung mit einem Mann hatte, ohne männliche Samenzellen schwanger zu machen? Das ist doch der Punkt. Und wenn er, dieser lebendige Gott, das ganze Universum geschaffen hat, dann doch das erst recht. Und erinnern wir uns an den Schöpfungsbericht. Der wäre dann, wenn das alles eine Legende wäre, auch nicht möglich. Denn Gott hat ohne Frau einen Mann geschaffen. Adam war ein Mann und vorher war nichts. Da war das Wort Gottes, der aus Materie und seinem Geist den ersten Menschen, den Mann geschaffen hat. Und dann auch die Frau aus dem Mann, so wie es die Bibel bezeugt. Er ist doch allmächtig, oder nicht? Und wenn wir dann an das viel größere Wunder sehen, nämlich das Wunder, dass Gott in Jesus aus Liebe Mensch geworden ist. Das ist das viel größere Wunder, dass unser Gott ein unglaublichen Abstieg beschlossen hat. Abstieg aus der Bundesliga in die Kreisklasse, fürchterlich. Aus der Prokura zum einfachen Arbeiter, schrecklich. Aus dem Mercedes 600 zu einem Fiat Bambino, fürchterlich. Abstieg. Gott ist aus der Höhe in einen stinkenden Viehstall abgestiegen, als er in Jesus Mensch wurde. Das ist das große Wunder, um das sich all die anderen Dinge herumgruppieren. Jungfrauengeburt. Das Wesentliche ist also, kann Gott das? Der Engel sagt Maria, sollte Gott etwas unmöglich sein? Eine geniale Übersetzung in der Lutherbibel. Kommt in der Guten Nachricht und in anderen Bibeln nicht so raus. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort lautet, eigentlich nicht. Die Bibel sagt also, unser Gott kann es. Yes, he can. He can. Der Engel weist Maria auf ihre Verwandte Elisabeth hin, die noch in ihrem Alter ein Kind bekommt. Die Menopause war schon lange Vergangenheit. Der Wechsel der Hormone. Und sie wurde schwanger. Zacharias hat sein Fett im Tempel, als er geräuchert hat, am Räucheraltar abgekriegt, als er sagte, wie kann das passieren? Er hatte mehr Verantwortung, er war Levit, er kannte die Bibel, er rezitierte die Bibel und der Engel sagte, jetzt hast du erstmal von Gott eine Maulsperre, weil du nicht geglaubt hast, was ich dir gesagt habe. Und er konnte nicht reden und er fing erst wieder an zu reden, als die Leute nach der Geburt seines kleinen Kindes gefragt haben, wie soll er heißen? Bestimmt Zacharias, das war doch üblich. Zacharias Senior gibt deinem Sohn Zacharias Junior den Vornamen. Oh nein, sagte Elisabeth, er soll Johannes heißen. What? Johannes? So heißt doch keiner. Du fällst aus dem Rahmen der Tradition. Mal gucken, was der Papa sagt. Der lässt sich eine Schreibtafel geben. Achtung, es gab Menschen, die lesen und schreiben konnten. Die waren nicht doof, das waren keine Analphabeten. Und da schrieb er drauf, er soll Johannes heißen. Und erst da öffnet Gott ihm den Mund. Da konnte er wieder reden. Also Maria, bei Maria ist was passiert. Und ich versuche mit euch auf die Spur zu kommen, dass der Engel nicht irgendwas gemacht hat. Wie soll das geschehen? Das war ja auch eine Frage. Ich habe noch keinen Sex mit einem Mann gehabt. Das klingt so ein bisschen ungläubig. Aber sie kriegt da kein Handicap. Ihr wird auch nicht gesagt, dass sie nicht glaubt. Elisabeth, sagt der Engel, deine Verwandte ist auch mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Dienerin des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel ging von ihr. Das war eine starke Ermutigung für die 15-Jährige. Und Maria, sie nahm die Beine in die Hand und eilte, sagt die Bibel, eilte zu ihrer Verwandten Elisabeth, um sich persönlich zu überzeugen. Es ist eine Verkettung von Wundern und menschlichen Begegnungen. Mir persönlich ist noch kein Engel erschienen. Und hat gesagt, Ralf, ich habe da eine Aufgabe, die ich dir von Gott weitergebe. Aber das heißt ja nicht, dass es in unserem Leben nicht passiert ist, dass es nicht irgendwann mal passieren könnte und dass, wenn es nicht passiert ist, wir dann sagen, das gibt es nicht. Lukas ist ein Geschichtsschreiber und er hat gründlich recherchiert und hat in guter Ordnung alles aufgeschrieben, was er recherchiert hat. Und wir sollten keinen Zweifel haben an der Aufrichtigkeit und an der Wahrhaftigkeit dieses Zeugen. Und er war ja viel näher dran. Ihr Lieben, wir sind 2000 Jahre von den Ereignissen weg. Lukas war in der ersten Generation nach den Ereignissen. Und wir wollen sagen, Nach 2000 Jahren Entfernung, das kann aber so nicht sein. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Er hat mit Augenzeugen gesprochen. Er hat mit Maria gesprochen, der Mutter Jesu. Wie können wir dann uns herausnehmen und sagen, ja, laut Textkritik und laut Formalkritik und laut unseren Erkenntnissen und der Maßstab, was wir heute beobachten, muss auch genauso damals geschehen sein, ist das überhaupt nicht möglich. Finde ich zumindest sehr fragwürdig und ist auch historisch und was die Altgeschichtler angeht, nicht logisch. Ein Altgeschichtler, der war nicht dabei, als er von Julius Caesar gesprochen hat. Der nahm aber die spärlichen Berichte über Julius Caesar als gegeben und als wahrhaftig an. Und die Berichte über den Kampf und die Geschichte Julius Caesars mit Gallien ist 900 Jahre nach dem Tod von Julius Caesar in die Geschichtsbücher geschrieben worden. Es gibt da nur 3 oder 4 oder 5 Quellen. Das gilt also. Aber die mehrere tausend Quellen, die bis in die erste Generation nach den Ereignissen des Neuen Testamentes geschrieben wurden, das ist alles Legende. Das kann doch nicht sein. Menschen haben ihr Leben gelassen. Und hier stellt sich eine junge Frau Gott zur Verfügung. Elisabeth, eine starke Ermutigung. Er kann es. Er kann es auch in meinem und in deinem Leben. Dinge tun, die wir für unmöglich halten. Er erklärt uns manche Dinge nicht. Er erklärt uns auch nicht, warum wir den Eindruck haben, unsere Gebetserhörungen stehen offensichtlich in einer göttlichen langen Warteschleife. Selig bist du, die du geglaubt hast. Das ist entscheidend. Selig, sagt Jesus, sind die nicht sehen und doch glauben. Das gilt auch für uns persönlich als Familie. Was unsere Gebetserhörungen, was die Warteschleifen im Gebet angeht und was die Sorgen und so weiter angeht, die wir mit Not und mit Krankheit und mit nicht verstehen, wie wir damit unterwegs sind. Er hört Gebet. Er möchte unser Vertrauen. Das größte Wunder in meinem Leben, ihr Lieben, ist, dass ich glauben und zu Gott gehören darf. Ich durfte mich bekehren. Und jede Bekehrung ist eine geistliche Totenauferweckung, sagt die Bibel. Ich war tot in Sünden. Ich war getrennt von Gott. Ich war abgekoppelt vom Leben, obwohl ich viel von ihm wusste. Und da hat der gute Hirte mich gesucht und hat mich gefunden und hat mein Leben neu gemacht und vergibt mir bis heute und täglich und immer wieder meine Verfehlungen und meine Sünde. Das ist das größte Wunder. Wir möchten immer so gerne hinterherhecheln, möchten so gerne, dass äußerlich was passiert, dass Gott unsere Herzen berührt. Ja, das möchte ich auch, aber er berührt uns durch das, was er uns zu sagen hat und durch das, was er durch seinen Geist in unserem Leben lebendig macht. Ich habe gestern Psalmen gelesen. Herr, wo bist du denn? Hörst du mich denn nicht? Wie kann es denn sein, dass die Gottlosen sagen, wo ist denn nun sein Gott? Ihr Lieben, das ist so. Zweifeln und glauben. Glauben und zweifeln. Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Hat der Vorläufer später, 30 Jahre später, nach diesen Ereignissen, die hier Lukas einstehen, der Vorläufer Jesu gefragt? Und er sagte doch, guckt mal, da ist er, Gottes Lamm, der Messias, Jesus. Dann saß er im Gefängnis und aus war seine Connection mit den Leuten draußen. Und da hat er Zweifel gekriegt, dieser Mann Gottes. Dieser Bußprediger, der viele, viele Menschen zu Gott geführt hat und der Vorbereiter Jesu war. Bist du derjenige, der kommen soll? Lässt er durch seine Jünger den Herrn Jesus fragen oder müssen wir auf einen anderen warten? Sind unsere Pläne vielleicht Fiktion? Und was sagt Jesus? Oh nein, Johannes, Du bist doch mein Verwandter. Habe ich nicht dein Herz berührt? Kannten wir uns nicht in der Kindheit? War nicht Elisabeth, deine Mutter, ist dich nicht verwandt gewesen mit Maria, meiner Mutter? Komm, wir sind doch verwandt. Nein, gar nichts von dem. Jesus überlässt es seinem Glauben. Geht hin zu Johannes und sagt ihm, Lahme gehen, Blinde sehen, Aussätzige werden rein und den Armen wird das Evangelium verkündigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Punkt. Jetzt ist die Entscheidung dran. Ist Jesus dein Retter oder auf was wartest du? Johannes, er wurde wegen einer sexuellen Entgleisung durch die Stieftochter des Herodes, geköpft. Ein unrühmliches Ende von einem Zeugen Jesu. Aber Jesus sagt, er war der größte aller Propheten. Eine starke Ermutigung Marias durch Elisabeth, durch seine Gnade, die bis heute wirkt, hat er mein Leben verwandelt und verwandelt auch dein Leben, macht es neu, wenn du willst. Wenn du willst. Gott kennt dich und Gott kann. Maria, nein, sie ist keine Heilige im Sinne der römisch-katholischen Kirche, die man anbeten sollte und auch kein weiblicher Teil unseres Glaubens oder auch keine feministische Superfrau, zu der man beten könnte, dass sie einen in der Stunde des Todes helfen kann. Das steht so nicht in der Bibel. In meiner Bibel steht vom Herrn, ich teile meine Ehre mit keinem anderen. Punkt. Maria ist ein Mensch, eine normale junge Frau, die sich Gott zur Verfügung stellt. Sie überlässt sich dem Willen und dem Handeln Gottes. Und genau das, was Gott ihr zumutet, ist durchaus problematisch. Sie konnte nicht damit rechnen, später als Heilige verehrt zu werden. Auf keinen Fall. Sie hat auch nicht alles überblickt, was da von ihr verlangt wurde. Und das wollte Gott auch gar nicht. Sie ist eine Frau, die geahnt hat, dass eine menschliche Katastrophe vorprogrammiert war. Gott mutet ihr nämlich etwas zu, nämlich unehelich schwanger zu werden. Heute unehelich schwanger werden, na und? Gang und gäbe, sagen wir. Wo ist das Problem? Hauptsache, man liebt sich, oder? Aber mit der Liebe ist das so eine Sache, glaube ich. Man hat sich versprochen, in guten wie in schweren Zeiten, wenn man kirchlich geheiratet hat. In guten Zeiten gerne, aber in schweren, wenn es dann drückt, wenn dann die Schmetterlinge im Bauch Verstecken spielen, wenn da nichts mehr an Gefühl ist, wenn man nur noch mitleidet, mitschimpft, den Eindruck hat, die Partnerin, der Partner versteht überhaupt nicht, was mich bewegt, in guten wie in schweren Zeiten. Okay, sagen sich manche, da heiratet man lieber gar nicht. Kirchlich sowieso nicht, bevor man sich die Treue in schweren Zeiten verspricht. Zurück zu Marias Situation. Sie war verlobt. Damals in Israel war Verlobung ein bindendes Eheversprechen, die zwischen den Brauteltern und den Bräutigamseltern geschlossen wurde. Wenn sie Glück hatten, haben der Bräutigam und die Braut natürlich auch sich gekannt. Und dann wurde eine Mitgift vereinbart, die Mitgift des Bräutigams an die Braut, und die wurde schon während der Verlobung gezahlt. Das war die materielle Unterstützung für die Frau. Also Verlobung damals war bindend, ohne dass die Verlobten Sex miteinander hatten. Erst mit der Hochzeit und der sogenannten Heimholung der Braut in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen kann man das ein bisschen erahnen. Ergründet mal die kulturellen Hintergründe, was da passierte, warum 10 Jungfrauen und warum die nicht reinkamen, als der Bräutigam die Tür geschlossen hat. Die Tür zu seinem Eigenheim. Er hatte die Braut heimgeholt. Und erst dann war die Hochzeit vollendet und da erst wurden sie leiblich eins. Was würde Marias Verlobter, der Josef, der doch anständig war, der immer in die Synagoge lief, der die Psalmen mitrezitierte, der das Halleluja mitgesprochen hat, das Schema Israels mitgesprochen hat, dieser Mann, der aufrichtig gläubig war, was würde der wohl denken? Du Josef, fällt mir schwer, jetzt mit dir zu sprechen, aber du hast es sicherlich schon bemerkt. Ich bin schwanger. Aber nicht so, wie du denkst. Josef zog die Augenbrauen hoch. Ja, wie denn dann? Du Josef, der Heilige Geist steckt nämlich dahinter. Und Josef, what? Maria, welches Kraut hast du denn geraucht? Das war unvorstellbar. Sie musste damit rechnen, dass ihr Geliebter sie verlässt und sie ganz allein zurücklässt. Und in der Öffentlichkeit wurde sie als Flittchen bezeichnet, die trotz Verlobung mit einem anderen ins Bett steigt. Die Frommen wären angeekelt. So was kann unmöglich von Gott kommen. Und damals sah das Gesetz von Mose für diesen Tatbestand des Ehebruchs sogar die Todesstrafe vor. Das stand Maria alles vor Augen. Was sollte sie denn tun? Sich auf Gott einlassen und das alles in Kauf nehmen oder sich bei Gott herausreden mit vielen Entschuldigungen, wie zum Beispiel, Herr, es gibt andere Frauen, die sind besser dafür geeignet. Komm, ich bin so jung und das bringt meine ganze Lebensplanung durcheinander. Mein Leben habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber dann, ihr Lieben, dann passiert was. Dann hört sie den Namen ihres zukünftigen Sohnes. Den sollst du Jesus nennen, sagt der Engel. Hebräisch Jeshua. Auf einmal wird es in ihrer zweifelnden Seele hell. Jeshua. Das hörte sich als junges Mädchen ganz anders an als für uns heute. Jeshua. Der lang ersehnte, von ganz Israel heiß ersehnte und erbetene Retter. Ich werde Mutter von Jeshua. Ich werde Mutter von Jeshua. Und da sagt sie trotz aller ihrer Befürchtungen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin deine Dienerin. Und durch diesen Glauben ist sie zum Werkzeug des Allerhöchsten geworden, damit Gott seinen Heiland zu uns Menschen bringen konnte. Wie reagieren wir, wenn Gott uns anspricht und sagt, ich möchte dich gebrauchen, über dein jetziges Maß des Glaubens hinaus? Ich weiß, dass du betest, ich weiß, dass du dich einsetzt, ich weiß, dass du mir dienst, aber ich habe etwas vor mit dir. Ich möchte, dass du hörst und ich möchte dich gebrauchen, um durch dich Menschen zu erreichen. Ich möchte, dass du mit deiner Zeit, mit deinen Gaben und Fähigkeiten und mit deinem Geld etwas für mich tust. Was sagen wir dann? Ja Gott, du kennst mich doch und du siehst doch, dass ich den Zehnten gebe oder fast und dass ich im Kindergottesdienst, bei der Predigt, in der Moderation, in der Musik diene. Ja, das weiß ich alles, sagt dann der Herr, aber das war nicht meine Frage. Bist du bereit, mir zu dienen? Ich gebe dir gerne, Herr, von dem, was ich übrig habe. Aber was habe ich denn davon? Lohnt sich mein Glaube denn überhaupt? Wisst ihr, das ist typisch, typisch menschlich. Das ist wie eine Geschäftsbeziehung. Okay, Gott, du möchtest was von mir. Was gibst du mir denn dafür? Das ist wie ein Handel. Und das ist zutiefst heidnisch. Seid ihr Heiden in eurem Gottesbild? Bin ich ein Heide in meinem Gottesbild? Habe ich Reste von Glauben, die einer Geschäftsbeziehung ähneln? Lasst uns, wenn das der Fall sein sollte, Buße tun und sagen, Herr, vergib, wo ich ein falsches Gottesbild von dir hatte. Zerbrich diese alten Spuren der Vergangenheit und das, was mein Leben und meinen Glauben bisher so schwer macht, und hilf mir, dass ich auf dich hoffe und Neues sehe. Das ist es, was Maria getan hat. Gott, wenn du mir gibst, gebe ich dir das. Keine Geschäftsbeziehung. Und nein, ich stelle unsere Gebete nach materieller Hilfe, nach geistlicher Hilfe, nach Krankenheilung, nach völliger Genesung, nach Veränderung der Umstände nicht unter Generalverdacht. Nicht, dass ihr jetzt meint, dass ich denke, ja, wir beten schon so lange darum und das ist ja eine Geschäftsbeziehung. Das habe ich nicht gesagt. Wir dürfen Gott alles sagen. Schüttet, ihr lieben Leute, euer Herz vor ihm aus. Gott hört das Flehen seiner Kinder und der Gerechten. Und er wird handeln zu seiner Zeit. Ja, der Kairos Gottes, das ist so ein Problem, die Zeit Gottes. Wir hätten gerne einen Terminplan. Aber Gott ist kein Weihnachtsmann, der seine Liste unserer Wünsche abarbeitet. Das tut er manchmal, weil er ein Vater ist, der gerne gibt, was seine Kinder bitten. Aber das ist nicht die Regel. Er möchte sein Leben durch uns leben und nicht, dass wir unser Leben leben und ihn vor unseren geistlichen frommen Karren spannen. Das ist der große Unterschied. Und da müssen wir vielleicht auch umdenken und auch als Gemeinde vielleicht da, wo es angebracht ist, die Einzelnen müssen da umkehren, umparken im Kopf, wo die Autos der falschen Gottesvorstellungen an der falschen Stelle geparkt sind. Die ausparken und richtig parken, nach dem Vorbild, das die Bibel uns gibt. Gottes Wege sind immer richtig. Er erklärt nicht alles. Und das fällt uns schwer, wenn wir beten und wenn Gebete scheinbar nicht erhört werden. Wenn es heißt nein oder warte, da haben wir so unsere Vorstellungen. Aber der Herr sucht und wirbt immer um unseren Glauben und er erklärt sein Verhalten absolut nicht immer. Du hast es mir erklärt, Herr, ja, wunderbar, jetzt kann ich es glauben. Das ist immer mal wieder so, aber nicht, wir können das nicht einfordern, weil wir Gewissheit haben wollen, weil wir Gott erklären wollen oder dass Gott uns seine Pläne erklärt. Er tut das sicherlich, indem er uns seinen Heiligen Geist beim Bibellesen und beim Forschen in der Schrift gibt, beim Hören in den Hauskreisen, und Gott begegnet uns auch auf andere, auf vielfältige Weise, aber primär in dem vom Heiligen Geist inspirierten Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel und das Wirken des Heiligen Geistes widersprechen sich nicht. Niemals. Weil das Wort Gottes, der ursprüngliche Autor des Wortes Gottes, da steckt der Heilige Geist dahinter. Und Gott und sein Wort widersprechen sich nicht. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Und jetzt harmoniert das mal zusammen bei eurem Bibelstudium. Das Fleisch gewordene Wort Gottes, Jesus, und das schriftliche Wort Gottes. Maria war nicht so weit. Maria, sie sagt ja zu ihrem ersten Glaubensschritt. Gottes Sache ist es, dann zu handeln, auch wenn es bei deinem Glaubensschritt um dein Portemonnaie geht. Unsere Erfahrungen sind gut, aber der Glaube sollte immer frisch sein. Er gibt uns Tagesgnade. Wir sind dankbar für das, was er uns geschenkt hat. Aber wir schauen nach vorne und fragen heute, was möchtest du, Herr, dass ich tun soll? Wie kann ich dir gefallen? Ich hatte uns zu Anfang zwei Fragen gestellt. Ist Maria katholisch? Nein, sie ist keine Heilige, die man anrufen oder an die man Fürbitten richten kann. Sie ist weder katholisch noch evangelisch, auch nicht freikirchlich, aber sie ist ein Vorbild im Glauben, von dem wir lernen können. Was sagt Elisabeth zu Maria? Lukas 1, Vers 45, und glücklich bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Die du geglaubt hast, Vorbild im Glauben. Zweite Frage, welche Bedeutung hat sie für uns? Das habe ich in einer Folie mal zusammengefasst. Das könnt ihr noch mal mitlesen. Wir sollten wieder ganz neu dieser Maria einen gesunden Platz in unserem Denken geben. Wir können Maria glücklich preisen, weil sie geglaubt hat und Gott an einem einfachen Mädchen große Dinge getan hat. Und das tut der Herr bis heute. Maria ist eine Einladung zum Glauben und Vertrauen. Wir sollten bereit sein, wenn Gott unseren Glauben herausfordert. Und unser Glaubensleben, Gott möchte nicht, dass unser Glaubensleben lauwarm dahin plätschert. Er möchte unseren frischen Glauben. Wir dürfen Fragen stellen, Herr, wie soll das geschehen? Aber wir sollten bereit sein, dass Gott unseren Glauben herausfordert. Zweitens, wir sollten bereit sein, Glaubensschritte zu wagen. Es wird unseren Glauben und unser Zweifeln stärken. Und wer weiß, vielleicht wartet schon ein Mensch, wie damals die alt gewordene Elisabeth, als Glaubensstärkung für dich. Wer weiß, wage es, Gott mehr zu vertrauen als deinen Befürchtungen und dem Gerede der Menschen. Auch wenn unsere erwarteten Gebetserhörungen in Gottes Warteschleife stehen, er gibt uns Glaubenshilfen. Aber letztlich geht es um unser Vertrauen in seine Allmacht. Sollte Gott etwas unmöglich sein. Wir sollten bereit sein, Gottes Willen zu tun. Die Vorsätze alleine, die machen es nicht. Der Sohn, der verlorene Sohn, als er bei den Schweinen, den Träbern war, in der stinkenden Jauchegrube, der sagte, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Das ist gut. Und dann heißt es, und er machte sich auf. Er blieb nicht bei seinen Vorsätzen. Gott möchte, dass wir uns aufmachen, seinen Willen zu tun. Wir beten doch darum, dass er uns Kraft gibt, nicht nur Hörer, sondern auch Täter seines Wortes zu sein. Dass wir dann auch sagen, eine Glaubensentscheidung treffen. Ich will dir dienen, Herr, mir geschehe nach deiner Verheißung. Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun, nimmt Gott uns nicht ab. Nicht der Prediger, der hier vorne steht, und auch keiner in deiner Familie. Es ist deine und meine persönliche Entscheidung, die Gott segnet. Ist Maria katholisch? Nee. Was die Katholiken so mit Maria machen, das ist ja unbiblisch. Und wir? Was machen wir mit Maria? Wir sind herausgefordert, aufmerksam unsere Bibel zu lesen. Haben wir etwas überlesen? Wie den Lobpreis der Maria? Und fragen, ist meine Interpretation der Bibel richtig? Nicht das Wort Gottes hinterfragen, aber unsere Blickrichtung, unsere Interpretation der Bibel müssen wir immer wieder immer fragen, ob das stimmt. Und wir sollten bereit sein, uns von Gott überraschen zu lassen. Und wie wunderbar ist es, wenn Gott in unser Leben hinein regiert, wir offene Augen und Ohren haben und wir in Staunen kommen. Er will uns und durch uns zu den Menschen kommen. Maria war ein wichtiges Mosaikstück in einem großen Ganzen. Die Geburt Jesu vor 2000 Jahren war das größte Ereignis für die Weltgeschichte. Aber es nutzt uns nichts, wenn wir Jesus den Zugang in unserem Herzen verschließen. Weihnachten wird es bei uns immer dann, wenn wir wie Maria sagen, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Eine junge Frau behält die Glaubensnerven, könnte man sagen. Sie vertraute trotz Schwierigkeiten dem Wirken Gottes und stellte sich dem Herrn zur Verfügung. Wisst ihr, ein letzter Satz. Es ist eine große Ehre, ein Privileg, dass Gott uns gebrauchen will. Wem kann man mehr vertrauen als dem, der seinen Sohn für uns gegeben hat? Du bist Gott seinen Christus wert.